Die geschäftsführende Bundesinnenministerin Faeser und der Präsident des Bundeskriminalamtes Münch legen zur Stunde die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2024 vor. Wie vorab bekannt wurde, ist die Zahl der erfassten Straftaten insgesamt gesunken. Zugleich nahm die Zahl der Gewalttaten zu. Aus dem Hauptstadtstudio Björn Dahke.
Die Polizei registrierte im vergangenen Jahr gut 5,8 Millionen Straftaten. Das sind 1,7% weniger als im Jahr davor. Die Gewalt nimmt zu. Die Statistik des Bundeskriminalamts verzeichnet laut Berichten ein deutliches Plus bei Kindern, Jugendlichen und nichtdeutschen Tatverdächtigen. Die höhere Kriminalität von Ausländern in der Statistik hängt demnach auch damit zusammen, dass deren Anteil in der Bevölkerung insgesamt steigt. Die polizeiliche Kriminalstatistik sorgt immer wieder für Kritik, denn sie kann das Kriminalitätsgeschehen nicht realistisch abbilden. Auf der einen Seite werden viele Straftaten nicht angezeigt, auf der anderen Seite enthält sie alle Tatverdächtigen, auch die, die später von Gerichten freigesprochen werden.
Berlins regierender Bürgermeister Wegner dringt darauf, die Ringbahnbrücke der A100 so schnell wie möglich neu zu bauen. Der CDU-Politiker begrüßte, dass der Bund gestern zugesagt hat, 150 Millionen Euro für eine neue Autobahnbrücke bereitzustellen. Jetzt müssten alle Möglichkeiten genutzt werden, um Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, so Wegner im RBB 24 Inforadio.
Meine Erwartungshaltung ist, dass wir hier wirklich alle Instrumente ziehen, dass die Baumaßnahmen nach Möglichkeit 24 Stunden, 7 Tage die Woche laufen, dass wir schnellstmöglich den Verkehrsfluss wieder sichern. Das geht leider nicht in wenigen Wochen und auch nicht in wenigen Monaten. 2 Jahre wäre eine gute Zeit eigentlich, obwohl das auch schon ganz schön eine Belastung bedeutet, 2 Jahre.
Der regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, CDU. Die Brücke ist seit rund 2 Wochen wegen Schäden komplett gesperrt. Inzwischen ist deshalb auch der S-Bahn-Ring unterbrochen. US-Präsident Trump will seine Zollpolitik weiter verschärfen und heute neue Zölle bekannt geben. Es wird damit gerechnet, dass die USA die Abgaben überall dort anheben werden, wo sie derzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner. Morgen treten in den USA außerdem pauschale Aufschläge auf Autoimporte in Kraft. Die IG Metall-Vorsitzende Benner sagte im RBB 24 Inforadio, man sei in Deutschland stark abhängig von der Autoindustrie. Um die Auswirkungen zu begrenzen, seien Verhandlungen auf europäischer Ebene wichtig. Außerdem müsse die Autoproduktion in Europa samt Zulieferern unterstützt werden. Der israelische Verteidigungsminister Katz hat angekündigt, den Militäreinsatz im Gazastreifen erheblich auszuweiten. Große Teile des Gebiets sollten eingenommen und den israelischen Sicherheitszonen zugefügt werden, so Katz. Ein Großteil der Kampfgebiete werde evakuiert. Katz forderte die Bevölkerung des Gazastreifens auf, die Terrororganisation Hamas zu vertreiben und alle Geiseln zu übergeben, die noch in dem Palästinensergebiet festgehalten werden. Israel hatte Mitte März die Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen wieder aufgenommen. Seit Mitte Januar galt eine Waffenruhe. Außerdem startete die Armee einen neuen Bodeneinsatz. In einem der größten Milchviehbetriebe Brandenburgs sollen wiederholt Kühe gequält worden sein. Die Redaktion RBB 24 Recherche und die Tierrechtsorganisation Aninova legt ein entsprechendes Videomaterial vor. Die Tierschützer haben inzwischen Anzeige erstattet. Sophie Goldau, RBB 24.
Das Unternehmen in Menkin in der Uckermark gehört mit seinen fast 1000 Kühen zu den größten Milchviehbetrieben Brandenburgs. Auf Videos ist zu sehen, wie wiederholt kranke und lahme Tiere mit Stöcken geschlagen oder Kälber durch Futtergitter geworfen werden. Das zuständige Veterinäramt teilte dem RBB jetzt mit, man sei schockiert von den Aufnahmen und prüfe wegen möglicher Straftaten. Auch werde man die Staatsanwaltschaft Neuruppin einschalten. Der Hofbetreiber weist eine persönliche Verantwortung zurück und sagt, er sei selber schockiert.
Der US-Schauspieler Val Kilmer ist tot. Er starb im Alter von 65 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung, wie seine Tochter mitteilte. Kilmer wurde bekannt als Iceman in Top Gun. Später spielte er unter anderem den Musiker Jim Morrison in The Doors und Batman in Batman Forever. 2014 erkrankte er an Kehlkopfkrebs, erholte sich aber und stand 2022 noch einmal für Top Gun Maverick vor der Kamera. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst grau oder trüb, später meist sonnig und trocken, maximal 16 bis 18 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 3 Grad, in Tempelhof 2, in Senftenberg 6, in Baruth-Mark minus 1 Grad. Morgen überwiegend sonnig mit wenigen Wolken bei 19 bis 20 Grad. Die Zeit 9.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen mit Massimo Majo.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen.
Für mich sollte Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen.
Der große, bekannte Song von Hildegard Knef, ein Lied, das so berühmt geworden ist und das so viel erzählt, auch über sie, über ihre Sehnsucht, über ihre unerfüllte Sehnsucht auch. Ab morgen ist ein neuer Dokumentarfilm über Hildegard Knef in den Kinos zu sehen, in dem wir sie sehr genau kennenlernen. Ein Film benannt nach einer Zeile aus diesem Lied, nämlich Ich will alles. Wie das gelingt, dass wir Hildegard Knef da so nahe kommen in diesem Film, das frage ich gleich die Regisseurin, die hier gleich bei uns zu Gast ist. Iiro Rantala aus Finnland mit Topi hier auf Radio 3. Nichts ist so beständig wie Veränderung, so sagt es Hildegard Knef in einem neuen Dokumentarfilm über sie. Ein Film, der eben auch von Unbeständigkeit und von innerer Zerrissenheit erzählt. Hildegard Knef, die so erfolgreich gewesen ist und sich manchmal aber auch ein ganz anderes Leben gewünscht hat.
Bevor ich auftrete, möchte ich immer einen Beruf haben mit Pension und möchte um 5 Uhr nachmittags nach Hause gehen und überhaupt nichts damit zu tun haben und leide entsetzlich. Ich frage mich jeden Abend, was soll das eigentlich, warum leidest du so und wieso kannst du nicht was tun, was also nicht so entsetzlich grauenhaft und beängstigend ist. Aber wenn ich dann draußen bin, dann geht es, dann ist wieder gut.
Das ist ein Dokumentarfilm, der vor allem Hildegard Knef selbst zu Wort kommen lässt, über sich, in zahlreichen Archivaufnahmen, in ihren ersten Filmrollen, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, bis zu ihren Hollywood-Erfolgen in den 70ern und natürlich auch als Musikerin dazwischen. Der Film lief bei der Berlinale in diesem Jahr und er ist jetzt ab morgen im Kino zu sehen. Und ich bin jetzt verbunden mit der Regisseurin, mit Lucia Schmid. Herzlich willkommen, Frau Schmid.
Guten Morgen, herzlichen Dank für die Einladung.
Ein Film über Hildegard Knef zu machen, das wurde Ihnen angeboten. Wie haben Sie denn damals reagiert? Weil es wurde ja doch schon relativ viel über Hildegard Knef gesagt und erzählt. Was war für Sie reizvoll, sich nochmal so intensiv mit ihr zu befassen?
Ja, genau, das ging mir am Anfang auch. So habe ich gedacht, wirklich jetzt noch ein Film über Hildegard Knef? Gibt es ja nicht schon viel. Und dann habe ich aber gedacht, sie ist schon eine wirklich interessante Frau gewesen und habe angefangen, mich ein bisschen mit ihr zu befassen und bin sehr früh auf dieses eine Interview mit ihr gestoßen, mit Friedrich Luft, wo sie als junge Frau oder noch vergleichsweise junge Frau gesagt hat, da die guten Regisseure hätten dann die schlechten Filme mit ihr gemacht und dann lächelt sie und zündet sich eine Zigarette an. Und das fand ich so irre, diesen Moment. Mhm. Das hat mich wirklich getroffen und ich war so eine Art schockverliebt.
Ja.
Und dann dachte ich, okay, das interessiert mich total. Also diese Authentizität, diese Ehrlichkeit im Umgang mit Scheitern, das würde man heute, glaube ich, so nicht mehr hören. Und gleichzeitig habe ich mich aber an so Schlagzeilen aus meiner Jugendkindheit erinnert, wo Hildegard Knef doch eher so die Bild-Schlagzeilen-Frau war, nicht nur positiv besetzt.
Ja.
Und dann dachte ich, da ist noch eine interessante Diskrepanz mit dieser Ehrlichkeit, dieser Öffentlichkeit, dieses Dramas. Das hat mich dann total interessiert.
Das kann man total nachvollziehen. Wenn man den Film sieht, dann sind da einige von diesen Momenten, wo man, finde ich, sehr, sehr beeindruckt ist von dieser Frau. Über diese Interviews möchte ich gerne auch nachher nochmal mit Ihnen sprechen. Aber ich finde es auch so spannend, dass Sie ja wirklich das ganze Leben da einfangen in diesem Film. So viele verschiedene Phasen, die Sie da durchmacht nach dem Zweiten Weltkrieg und Ihre Filmrollen und Musikerin. Was würden Sie denn sagen? Was hält all diese Phasen zusammen? Was für eine Persönlichkeit zieht sich da durch Ihren Film?
Ich glaube, eine echt moderne Frau, und das hat es, glaube ich, für uns einfacher gemacht, dieses Leben heute zu erzählen, weil ich wollte ja jetzt nicht nur ein Künstlerporträt machen oder ein Künstlerinnenporträt und nur die Frau vorstellen, sondern natürlich versucht man dann mit so viel Abstand, zeitlichem Abstand, sie ist ja seit 20 Jahren verstorben, was kann diese Frau uns heute noch erzählen? Und ich glaube, das war das, was wir versucht haben herauszuarbeiten. Ich finde, sie war ihrer Zeit um Jahrzehnte voraus, nicht nur ein bisschen. Und das, glaube ich, haben wir versucht herauszustellen. Oder glaube ich nicht, weiß ich, das haben wir versucht herauszustellen.
Ja, und spannend ist ja auch, dass das so eine Geschichte ist, die natürlich auch stellvertretend steht für so viele. Also sie 1925 geboren, vor genau 100 Jahren. Sie war in ihrer Jugend, als der Zweite Weltkrieg dann war und sie hat den hautnah miterlebt. Das beschreibt sie auch ziemlich eindrücklich in ihrem Film. Und dann eben, was passiert nach dem Krieg? Und sie beschreibt ihren Erfolg nach dem Krieg dann folgendermaßen.
Es kam vieles zusammen. Ich hatte den Krieg überlebt, auf recht anstrengende Weise überlebt. Und ich war sehr jung, ich war 20 Jahre alt. Und ich hatte nichts erlebt bis dahin, außer Schauspielschule, Bomben, Kriegsgefangenschaft und nun einen sehr großen, sehr ernstzunehmenden Erfolg.
Und dann beginnt eben Ihre Geschichte sozusagen, Ihre Erfolgsgeschichte. Was würden Sie denn sagen, was war Ihr Motor? Was hat Sie so angetrieben, nach diesen Erfahrungen dann so einen großen Erfolg zu feiern?
Ich glaube, der Ehrgeiz. Sie war wirklich sehr ehrgeizig, das hat sie auch immer von sich gesagt. Jetzt, woher kommt Ehrgeiz? Ist er angeboren? Bestimmt auch. Aber ich glaube auch, sie kam aus nicht einfachen, aus ärmlichen Verhältnissen. Ihr Vater, ihr leiblicher Vater, ist sehr früh gestorben, als sie noch ein Baby war. Die Mutter hat es nicht leicht. Dann kam der Stiefvater, es waren Schuster. Also es waren nicht einfache Zeiten in der Jugend, dann dieses Überleben des Kriegs gepaart mit diesem Ehrgeiz, dieses Überleben wollen und diese Erfahrung gemacht zu haben, in diesen schrecklichen Umständen überleben zu können. Mhm. Ich glaube, das hat sie einerseits wahnsinnig gestärkt und ihr diese Möglichkeit gegeben, die innere, immer wieder etwas erreichen zu wollen. Und andererseits war es aber auch ihr ewig widerstreitender Gegenpart in sich selber, weil natürlich war sie auch traumatisiert, wie man jetzt heute sagt. Und ich glaube, dagegen musste sie auch immer kämpfen. Und das waren wie zwei Seiten einer Medaille wahrscheinlich in ihrem Innern. Es war eine Kraft und es war eine Schwäche.
Und das wird in dem Film auch sehr deutlich, eben wie sie da diese Angst hat, auch jeden Tag sich zu zeigen. Sie will sich zeigen, gleichzeitig hat sie Angst davor, gesehen zu werden.
Verrückt, ja.
Ist das was, würden Sie sagen, das ist auch irgendwie stellvertretend? Erzählt das, natürlich erzählt es auch, jede Geschichte erzählt ja mehr als nur diese eine Biografie, aber inwiefern ist das vielleicht auch für Ihre Generation stellvertretend?
Ob es für die Generation stellvertretend ist, das weiß ich nicht, dieses wahnsinnige Lampenfieber, aber ich glaube, ihr Lampenfieber war exzeptionell. Also alle Künstler kennen, glaube ich, diesen Moment, wenn man raus muss. Wenn man kein Lampenfieber hat, dann ist es nicht gut, das beschreibt sie auch. Was man so hört und was ich mitgekriegt habe aus Quellen auch, bei ihr war es außerordentlich. Und vielleicht war das auch ein Teil eben dieser zwei inneren Kräfte, die immer in ihr miteinander auch ein bisschen gekämpft haben. Und ich glaube, was sie tatsächlich für ihre Generation geschafft hat, ist einerseits für alle dieses aus einer deutschen Perspektive das Trauma des Krieges zu beschreiben, wie sie selber sagt, radikal subjektiv. Und ich glaube, für die Generation ihrer Frauengeneration und auch die älteren Frauen, da war sie eine Leitfigur. Sie war eine Möglichkeit, wie man auch hätte sein können, wie man hätte werden können, was drin wäre für eine Frau. Ich finde, das sieht man ganz toll in den Aufnahmen, wenn sie singt, wenn man dann kurz, es gibt nur kurze Schüsse, aber die Schüsse auf das Publikum, wenn man die Frauen sieht, die im Publikum sind, und man sieht die Hildegard Knef auf der Bühne, das sind Planeten, finde ich.
Das, ja, finde ich, also sind sehr beeindruckende Bilder, an die ich mich auch erinnere aus Ihrem Film. Und wir wollen gleich weiter sprechen, auch über Ihre Rolle als Frau und auch Ihre Rolle, die Sie in den vielen Interviews hatte, die Sie auch in den 60ern gegeben hat. Sprechen wir gleich weiter mit Lucia Schmid, die eben diesen Film über Hildegard Knef gemacht hat. Ich will alles, heißt er. Sprechen wir gleich weiter hier auf Radio 3.
Sommersprossen und dein Mund ist viel zu groß. Dein Silberblick ist unverdrossen, doch nie sagst du, was macht dich bloß? Berlin, du bist viel zu flach geraten für die Schönheitskonkurrenz. Doch wer liebt schon nach Metermaßen, wenn du dich zu ihm bekennst? Berlin, du bist die Frau mit der Schürze, an der wir unser Leben lang ziehen. Berlin, du gibst dem Taufschein die Würze und hast uns deiner Hund als Rettungsring verliehen. Berlin, deine Stirn hat Dackelfalten, doch was wärst du ohne sie? Wer hat dich bloß so jung gehalten, denn zum Schlafen kommst du nie? Berlin, mein Gemüt kriegt Kinderaugen und mein Puls geht viel zu schnell. Nimmst du mich voller Selbstvertrauen, dein verknautschtes Bärenfell? Sommersprossen und der Mund ist viel zu groß. Dein Silberblick ist unverdrossen, doch nie sagst du, was mach ich los.
Und das hier war Hildegard Knef in einer Aufnahme von 1995, aufgenommen hier im Haus des Rundfunks, von wo auch wir hier senden, Radio 3. Hildegard Knef mit der RIAS Big Band Berlin. Dein Gesicht hat Sommersprossen. Und wir sprechen über den neuen Dokumentarfilm über Hildegard Knef. Ich will alles, so heißt der. Der läuft ab morgen in den Kinos. Ein Film, der das ganze Leben von Knef einfängt in vielen Archivaufnahmen und der vor allem die Künstlerin selbst zu Wort kommen lässt, wie sie über ihr Leben erzählt, in Interviews, in Ausschnitten aus Büchern, in ihren Songs natürlich. Und ich spreche mit der Macherin des Films, mit Lucia Schmid. Und Frau Schmid, Sie haben eine Stimme von außen, wo wir nicht Hildegard Knef über sich selbst hören, sondern Ihre Tochter, Christina Palastanga. Die haben Sie getroffen und diese Tochter sagt, dass sie immer wollte, dass ihre Mutter dass sie ihre Mutter versteht. Wie haben Sie die Tochter erlebt? Wie blickt sie auf ihre Mutter?
Sehr reflektiert, liebevoll. Ich hatte das Gefühl, ich habe jemanden getroffen, eine Frau getroffen, die keine einfache Mutter hatte. Mhm. Ich glaube, Hildegard Knef war eine wirklich komplexe Persönlichkeit. Nicht einfach. Und was ich so toll an Christina fand, dass ich das Gefühl hatte, sie war jemand, die hat ihre Geschichte mit ihrer Mutter durchgearbeitet. Und sie blickt liebevoll, kritisch auf ihre Mutter zurück, aber sie hat keine offene Rechnung. Und selbst wenn sie eine hätte, würde sie die im Gegensatz zu ihrer Mutter auf keinen Fall öffentlich austragen. Das fand ich toll. Das hat mir total gut gefallen, auch als andere Farbe im Gegensatz zu ihrer Mutter, eben zu Hildegard Knef.
Ich fand spannend, weil ich das Gefühl hatte, sie kommt relativ sparsam eigentlich nur vor, die Tochter in dem Film. Und ich habe gedacht, wahrscheinlich haben Sie noch ganz viel anderes Material von ihr. Wie haben Sie das denn entschieden, diese Gewichtung, wie viel sie über ihre Mutter erzählt?
Also mir war von Anfang an klar, dass ich so viel Hildegard Knef über Hildegard Knef sprechen lassen möchte. Und dann ist es auch ganz klar, Christina hat ja nur einen speziellen Teil des Lebens von Hildegard Knef getrennt. Also logischerweise erst seit ihrer Geburt. Viel von der Karriere von Hildegard Knef war vorher, also vor Christinas Geburt. Sie war eine späte Mutter. Sie war Anfang 40, als sie Mutter wurde. Und da wollte ich Hildegard Knef selbst erzählen lassen und ich wollte Christina über die Jahre und die Aspekte des Lebens reden lassen, zu denen sie einen wirklichen Bezug hatte oder wo, über die sie mit ihrer Mutter auch im intensiven Austausch stand.
Und eine Ebene, auf der wir Hildegard Knef erleben, sind eben diese Interviews, die sie viele geführt hat. Mhm. Meistens Männern gegenüber sitzt im Schwarz-Weiß-Fernsehen und dann irgendwie Fragen beantworten muss, ob sie denn naiv sei oder sowas. Und sie, also reagiert da immer so wahnsinnig souverän und trotzdem so wahnsinnig reflektiert und selbstkritisch. Wir hören mal einen Ausschnitt.
Aber die Emanzipation, die wir vorhin angesprochen haben, da kommt sie wieder. Die hat eben nicht stattgefunden. Von uns und gerade in meinem Beruf wird Zeitlosigkeit verlangt. Ich habe auch nicht vor, also nun plötzlich 18-Jährige zu spielen oder was weiß ich, oder mich zu verändern. Aber die Zeitlosigkeit wird abverlangt. Ein gewisser Glamour, eine Zeitlosigkeit, die von Männern nie verlangt wird.
Das sagt Hildegard Knef in einem Interview, also Zeitlosigkeit. Das ist schon ein besonderer Umgang mit der Öffentlichkeit, oder, in ihrer Zeit?
Ja, also ich fand das interessant an dem Film, als wir in der Entwicklung waren, habe ich gemerkt, okay, da kann ich auch ein Stück Mediengeschichte erzählen, weil, wie Sie gesagt haben, das ist ja irre, am Anfang sind nur Männer, die sie interviewen, auf eine echt spezielle Art und Weise, die wir heute so nicht mehr ertragen würden. Insofern ist es interessant als Zeitgeschichte und typisch für Hildegard Knef, dass eben, ich glaube, wenn es ist, sie war ja auch ein Kind ihrer Zeit, also wenn die Herren Fragen gestellt haben, die sie interessiert haben, dann hat sie sich ernsthaft darauf eingelassen und weil sie eine umwerfende Sprachakrobatin ist, macht sie das halt mit einer Präzision. Sie ist irre intelligent gewesen und eine Schärfe, also in einer intellektuellen Schärfe, die, glaube ich, meistens auch über ihren Fragern waren oder den Interviewpartnern. Das macht sie halt zu einer ganz, ganz tollen Gesprächspartnerin. Und für mich wiederum war das ganz, ganz gutes Material, weil da wusste ich einfach, ich kann mich extrem darauf verlassen, wie sie formuliert, wie sie redet, wie sie sich mitteilt, wie sie sich erklärt auch. Und das war das Verblüffende. Ich glaube schon, sie hatte zeitlebens das Bedürfnis, sich zu erklären gegenüber ihrer Tochter, gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber wer es hören wollte oder auch nicht. Sie hatte das Bedürfnis, sich zu erklären.
Hm. Und da unterstützen Sie sie jetzt eigentlich nochmal mit diesem Film. Geben Sie die Möglichkeit, sich zu erklären mit so ganz vielen Stimmen und Ebenen.
Ja, sehr gerne auch, weil ich dachte, 20 Jahre nach ihrem Tod, sie kann sich ja nicht mehr wehren. Also ich setze sie ja in einen Kontext, ich wähle aus, ich mache das. Aber ich wollte, dass diese Frau für sich spricht und nicht so sehr andere über sie. Ich glaube, das hat sie verdient und das macht sie auch besser, als alle anderen über sie sprechen könnten. Gerade weil sie sich ja oft selber zum Thema hatte. Und auch weil ich schon eine Künstlerin entdeckt habe und diese Künstlerin, die wollte ich unbedingt nochmal in den Vordergrund stellen, weil sie war eine überragende Künstlerin, eine irre Texterin, großartige Musikerin. Und das fand ich schon, das ist es total den Wert, das nochmal zu zeigen.
Und das kann man jetzt sehen in diesem Film. Ich will alles. Ein Dokumentarfilm über Hildegard Knef. Der läuft ab morgen regulär in den Kinos. Hatte dieses Jahr Premiere bei der Berlinale. Und jetzt ist die Kinofilmpremiere morgen in Berlin im Delphi Filmpalast um 19 Uhr. Dann auch mit einem Gespräch mit Lucia Schmid. Und ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch hier auf Radio 3, Frau Schmid.
Sehr gern geschehen.
If I held my breath on you, how would I die a thousand times? And if chewing was to show you how much I cared, I'll probably be wearing dentures by now. If you held your breath on me, you would have died a million times. And if chewing was to show me how much you care, you'd probably swallow your tongue by now. Now promises broken, nemesis, our token. You turn around, march on to your new home. Oh, wherever you're gone, darling, please don't you ever forget to treat others the way. These days, Hennessy dries my veins as our Genesis smiles back at me. Now heresy might be a new faith. Whatever you've chosen to believe in, darling, don't you ever forget to treat others the way.
Große Geschichtenerzähler Benjamin Clementine mit Nemesis. Ist live ein echtes Erlebnis, weil man nie so genau weiß, was jetzt Kunstfigur ist, wann ist er einfach nur sich selbst. Und morgen ist Benjamin Clementine tatsächlich in Berlin, live zu sehen, spielt in Huxleys Neue Welt an der Hasenheide, stellt er sein neues Album vor und er hat schon angekündigt, dass dies sein letztes Album sein wird, weil er sich dann der Schauspielerei widmen wird. passt, glaube ich, ganz gut. Da kann er dann seine Kunstfiguren ohne Grenzen ausleben. Wobei die Musik hält, die wird ihn dann schon auch ein bisschen vermissen.
Radio 3. Kultur kompakt.
Die Kulturmeldung mit Anne Spohr. Und wir sprechen über Hans Rosenthal, Entertainer, Moderator, Publikumsliebling. Dali Dali hat er gemacht. Und nicht zuletzt ist er auch Berliner. Und er ist heute vor 100 Jahren geboren. Hast du auch geschaut früher, Anne?
Klar, mit Oma. Das war, und Oma hat den so geliebt. Dann ist sie vom Sofa aufgesprungen und ist mit in die das war spitze.
Ist auch so
das hat
gesprungen.
Sie so gefreut.
Ja, fantastisch.
Das war geil. Genau, und Berlins regierender Bürgermeister Karl Wegner hat Hans Rosenthal gestern mit folgenden Worten gewürdigt. Hans Rosenthal erinnert uns daran, dass jüdisches Leben zu Berlin gehört, dass wir alle dieses Leben sichern müssen und dass wir Jüdinnen und Juden in unserer Stadt vor Antisemitismus, Hass und Hetze schützen müssen, jeden Tag. Hans Rosenthal wurde ja 1925 in Berlin geboren und ist im Prenzlauer Berg aufgewachsen. Als Jugendlicher musste er ab 1940 für die Nazis Zwangsarbeit leisten. 1943 tauchte er dann unter, wurde zum Glück versteckt in einem Schrebergarten in Lichtenberg. Und dort hat er den Holocaust und die NS-Zeit überlebt, während sein Bruder Gerd und weitere Angehörige von den Nazis deportiert und ermordet wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Rosenthal mit Sendungen wie Das klingende Sonntagsrätsel und Dali Dali in West und Ost bekannt. Außerdem hat er sich im Zentralrat der Juden engagiert. Wegner hat außerdem betont, dass Rosenthal keinen Hass gegen Deutschland und die Deutschen empfunden hat, trotz der Erlebnisse, die er mit Deutschland hatte. Wegner sagte, Rosenthal wollte sicherstellen, dass sich Vergleichbares niemals wiederholen würde. Und er erwarte die Bereitschaft der Deutschen, sich mit ihrer Geschichte und dem Schrecken des Nazi-Regimes und mit dem Holocaust auseinanderzusetzen. Das hat Wegner gesagt.
Und wir haben ja auf Radio 3 auch mit den Kindern von Hans Rosenthal gesprochen, wie sie auf ihren Vater zurückblicken, jetzt zu seinem 100. Geburtstag. Können Sie alles auf unserer Seite radio3.de. Und wir sprechen über ein Buch aus der Sammlung des Juden Benny Milziner. Das wurde jetzt an dessen Erben zurückgegeben.
Ja, und trotzdem soll es öffentlich zugänglich bleiben in der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Zwar hat die Bibliothek das Buch namens Studien über Goethe an die Erben von Benny Milziner zurückgegeben. Die Erbengemeinschaft hat aber beschlossen, den Band in Form einer Schenkung der Bibliothek zu überlassen. Nach Angaben der Bibliothek war Milziner Repräsentant der jüdischen Gemeinde in Braunschweig gewesen. Ab 1925 war er deren Vorsteher. Ein Jahr später verstarb er und seine Familie wurde nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten antisemitisch verfolgt. Zum Verbleib von Milziners Privatbibliothek gibt es offenbar keine gesicherten Erkenntnisse. Dieser Band Studien über Goethe stammt wohl aus der Sammlung des Literaturwissenschaftlers und Goethe-Forschers Hans Pyritz. Und diese ist zwischen 1930 und 1950 entstanden und enthält viele antiquarische Stücke, allerdings mit Blick auf NS-Raubgut auch kritisch zu beurteilende Exemplare.
Und du hast einen Tipp für uns und der ist vor allem für Kunstfans.
Eine relativ neue Ausstellung im Brücke-Museum lädt ein, die Künstlergruppe Brücke zu bewundern. Die war ja vor 120 Jahren gegründet worden, Wegbereiter der klassischen Moderne, expressionistische Künstler. Und zum Jubiläum hat das Museum eine besondere Idee gehabt. Der Titel der Ausstellung ist 120 Jahre Brücke, 120 Berliner und Berlinerinnen, 120 Werke. Also aus dem Bestand des Museums werden Lieblingswerke von eben 120 Berlinerinnen und Berlinern zu sehen sein. Und die könnten unterschiedlicher nicht sein. Mit dabei sind Straßenbahnfahrer, Journalisten, Politiker, aber auch Berlins regierender Bürgermeister Karl Wegner, Schülerinnen und Schüler. Und jeder hat sich dann aus dem Depot des Museums ein Lieblingswerk ausgewählt. Und diese ganzen Lieblingswerke werden jetzt gezeigt am Rande des Grunewalds in Berlin-Dahlem im Bushardsteig 9. Zu sehen ist die Ausstellung 120 Jahre Brücke, 120 Berliner und Berlinerinnen, 120 Werke täglich, außer dienstags immer von 11 bis 17 Uhr. Also heute ist auch auf.
Der Tipp von Anne Spohr. Vielen Dank dir, Anne.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Thank you. pousser, je vais les manger et les présenter à mes invités. Ça me met en émoi, la Georgia, la Détroit. J'aime les fumer et les dégommer, des rubis rosés, des cœurs enflammés. Ça me met en émoi, la Georgia, la Détroit. On dirait la peau d'un animal. Je vais croquer dans le tie and die. Beaucoup d'amis trouvent ça boring. Moi je pleure devant la crapaudine. Jolie boule mauve, tu vas me rendre chèvre. Témoigne de ma passion pour toi, le rouge sur mes lèvres. Je vais les manger et les présenter à mes invités. Ça me met en émoi, la Georgia, la Détroit. J'aime les fumer et les dégommer, des rubis rosés, des cœurs enflammés. Ça me met en émoi, la Georgia, la Détroit.
Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute?
Die britische Schriftstellerin Virginia Woolf.
Worte sind wild, frei, unverantwortlich und nicht zu lehren. Natürlich kann man sie einfangen, einsortieren und in alphabetischer Reihenfolge in Wörterbücher stecken, aber dort leben sie nicht.
Strong April breeze turned into a warm embrace. Just behind the horizon, you're waiting, Presasia. For me, clouds were clear, revealing a magic place. Slice of gray, shades of blue, fragrant flowers you do. You're the way to my heart, the rhythm is silver lace. Light again, the Presasia, embride me, invite me to dance on your shore, smile on your shining face. In love with the echo of our laughter, I'll be happy ever after, greeting the morning with the sun on the adventures we've begun. And there will the day last forever, and there will the rain last an hour, where emotions rule the weather and the moonlight has the power making laws. Mix the east with the south, with the sound of Presasia, you'll find something sweet, a taste that will tantalize. There's a time and a season to come to Presasia, a dream grows so strong, you're ready for paradise. Thank you.
Das ist ein Song von Donji Reinhardt, Spross der großen Sinti-Musikerdynastie der Reinhardts, lebt in Berlin und ist auch Menschenrechtlerin und Autorin, hier mit dem Song Brassasia im Bossa Nova-Stil.
Radio 3 Entschlüsselt.
So viele Wörter gebrauchen wir in unserem Alltag oder lesen von ihnen, die gar nicht so selbstverständlich sind, wo es sich lohnt, mal genauer zu schauen, was bedeuten diese Wörter, wo kommen die her? Manche gibt es auch noch gar nicht so lange. Der Autor und Feuilletonist Claudius Seidel, der entschlüsselt heute für uns den Begriff Freiheitsdienst, der in diesen Tagen die Runde macht. Guten Morgen, Herr Seidel.
Guten Morgen, Herr Mayo.
Erstmal, das ist ein ganz neues Wort, oder? Wo kommt dieses Wort plötzlich her, Freiheitsdienst?
Dieses Wort ist plötzlich am vergangenen Wochenende aufgetaucht. Und zwar haben es die bayerischen Grünen ins Spiel gebracht. Und wir reden deshalb drüber, weil es allgemein auch bei der politischen Konkurrenz auf Anklang stieß. Die Bedeutung dieses Wortes oder was die Grünen damit sagen wollen, ist ungefähr folgender Vorschlag. Wir, die Grünen, wollen, dass jeder erwachsene Bewohner der Bundesrepublik Deutschland, ob Ausländer oder deutscher Staatsbürger, einen sogenannten Friedensdienst von einem halben Jahr ableistet. Das kann der Wehrdienst sein, es kann aber auch irgendein sozialer Dienst sein, die Freiwillige Feuerwehr, was auch immer. Die Begründung der Grünen ist, so ungefähr John F. Kennedy, frage nicht, was dein Land für dich tut, frage, was du für dein Land tun kannst. Und es müsste jedem zuzumuten sein, ein halbes Jahr für sein Land zu arbeiten.
Kann man sagen, das ist schon so ein Oxymoron eigentlich? Das ist ja ein spannender Zusammensatz. Also Dienst und Freiheit ist schon so ein bisschen widersprüchlich, oder?
Ja und nein. Also es hat sich ja in letzter Zeit, ist ja ein Freiheitsbegriff, populär geworden, ein rechtslibertärer Freiheitsbegriff, der sich um die Freiheit der anderen überhaupt nicht schert. Der praktisch sagt, ich will die Luft verpesten, ich will 220 fahren auf der Autobahn, ich will den Boden vergiften und jeder, der mich daran hindern will, schränkt meine Freiheit ein. Das ist natürlich ein Freiheitsbegriff, der seine eigenen Bedingungen überhaupt nicht mitdenken kann, weil die Bedingung meiner Freiheit ist, dass es eine Ordnung gibt, dass es Regeln gibt, dass es sozusagen und Leute, die es durchsetzen. Wenn es das alles nicht gäbe, wäre ich nicht frei, sondern wäre unterworfen des Stärkeren. Und das Erstaunliche an diesem Freiheitsbegriff ist, dass er einem irgendwie linksradikalen, hippiehaften Begriff ziemlich ähnlich ist, der auch im Staat den Feind und in jeder Regel nur die Unterdrückung des Einzelnen sieht. Und das ist natürlich Freiheit, sozusagen braucht die Bedingung einer Ordnung und von Regeln.
Wenn Sie insgesamt sagen, das ist ein guter Name, das klingt eigentlich fast so, als würde der das ganz gut fassen, worum es da geht.
Nein, ich bin der Ansicht, das ist kein guter Name. Mhm. Wehrdienst, wenn wir wirklich über Wehrdienst, und um den geht's ja, wenn wir von Wehrdienst reden, Wehrdienst ist Freiheitsdienst. Wir unterwerfen uns dem Zwang des Militärs, um die Freiheit Deutschlands, der EU, des Westens gegen jemanden zu verteidigen, der uns diese Freiheit nehmen will. Nur in dem Moment, wo es um die Freiwillige Feuerwehr geht oder Altenpflege oder irgendwas, dann mögen das gute Dinge sein, aber dass damit sozusagen die Freiheit gefördert wird, ist einfach ein Euphemismus. Das ist einfach eine Falschetikettierung von etwas, dessen Sinn oder Nichtsinn man durchaus reden könnte, aber ich würde sagen, es brauchte dazu präzisere Begriffe. Freiheit, mich erinnert an diese komischen Wortbildungen von Franziska Giffey, als sie Ministerin war und auch irgendwie so seltsame begriffliche Geschenkverpackungen um ihre Gesetze herumgebunden hat. Das ist Quatsch. Insofern ist Freiheitsdienst kein besonders guter, tauglicher oder präziser Begriff.
Das sagt Claudius Seidel über diesen Begriff Freiheitsdienst hier in unserer Rubrik Entschlüsselt, in der wir jede Woche Wörter entschlüsseln und diesmal eben Freiheitsdienst. Ganz herzlichen Dank für Ihre Entschlüsselung, Claudius Seidel.
Ja, danke fürs Interesse. Ciao. Mm-hmm.
Musik auf Radio 3.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins.
Lange nicht gehört. Noch nie gehört.
Happy hanging on the phone. I've been sleeping all alone. I won't kiss you. Yeah.
So, noch nie gehört.
Ooh, baby, why you wait so long?
Radio 3. Musik neu entdecken.
Musik kann man in Radio 3 neu entdecken und man kann viele Themen auch entdecken. Wir haben heute Morgen über den Weltgipfel für Menschen mit Behinderung gesprochen. Da geht es dieses Mal um Themen wie inklusive Gesundheit, inklusive Bildung, inklusive humanitäre Hilfe. Und der Ziel dieses Gipfels, der jetzt in Berlin stattfindet, ist die internationale Entwicklungszusammenarbeit inklusiver zu machen, die Rechte von Menschen mit Behinderung zu stärken, auch im globalen Süden. Ich habe gesprochen mit Maria Viktoria Trümper. Sie ist Referentin der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland. Sie hat diesen Gipfel mit in Berlin mitorganisiert und sie hat heute Morgen hier erklärt, warum solche Treffen so wichtig sind.
Man trifft so viele Menschen aus anderen Ländern und man kann sich gleich auf einer ganz tiefen Ebene austauschen zu ganz wichtigen Themen, was wir sonst einfach nicht schaffen, weil gerade für Menschen mit Behinderung und Selbstvertretungsorganisationen gibt es zum Beispiel wenig Geld, um sich mal international zu treffen. Und das ist aber für alle anderen, die nicht behindert sind und vielleicht in großen Organisationen und so weiter arbeiten, selbstverständlich, dass man mal zu irgendeiner Veranstaltung nach Wien oder nach New York fliegt. Aber für Selbstvertretungsorganisationen und Menschen mit Behinderung ist das eben nicht so.
Und gerade in Regionen, wo Katastrophen herrschen, Krieg herrscht, da sind Menschen mit Behinderung besonders stark gefährdet. Sie haben vielfach höheres Risiko, verletzt zu werden oder auch zu sterben. Frühwarnrettungssysteme erreichen sie oft nicht. Und auch mit vielen anderen Problemen haben sie zu kämpfen. Das hat uns heute Morgen auch Ulrike Last erzählt von Handicap International.
In Städten kann man sich das natürlich auch vorstellen, wenn Menschen mit Behinderung in höheren Stockwerken leben, es ist sehr schwierig für sie, sich rechtzeitig zu evakuieren. Auch es ist schwieriger für sie, wenn sie evakuiert sind, dort die entsprechenden Notunterkünfte so zu nutzen wie andere Menschen mit Behinderung. Hm.
Ulrike Last von Handicap International, eine Hilfsorganisation, die sich eben für Menschen mit Behinderung in Kriegs- und Katastrophensituationen einsetzt und die dafür sorgt, dass humanitäre Hilfe inklusiver wird, so wie eben auch dieser Weltgipfel für Menschen mit Behinderung in Berlin genau dieses Ziel verfolgt. Beide Gespräche können Sie nochmal in voller Länge hören auf unserer Seite radio3.de oder auch in unserer Radio 3 App. Und der Morgen hier auf Radio 3, der geht jetzt zu Ende. Gleich haben wir es 10. Da übernimmt dann gleich Caroline Pierich mit Klassik bis 2. Und der Morgen, den gibt es dann morgen früh wieder ab 6 Uhr hier. Und ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Schönen Tag Ihnen.
the ship has run aground, there'll be no more learning if we don't listen to the sound of somber calling. The last one that you may ever hear, the lone tree falling.
I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Now time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for no one else. Love me or leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. Instead of forgetting with somebody else, there'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for no one else. To be independently blue. I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for no one else.
Kompositionen eigens fürs Radio. Opern wie diese. Der Ozeanflug von Kurt Weill. Die Kammersymphonie Berlin blickt auf 100 Jahre Radiomusik zurück. In ihrer Reihe Funkoper. Selten gespielte Werke von zum Teil heute vergessenen Komponisten. Zum Auftakt der Reihe Franz Schrekers kleine Suite, Max Butings heitere Musik und Kurt Weills Ozeanflug. Funkoper, 100 Jahre Radiomusik. Das erste Konzert mit der Kammersymphonie Berlin unter der Leitung von Jürgen Bruns. Außerdem mit dem Radiosprecher Stefan Lang, der Berliner Singakademie und Solisten. Am Dienstag um 20 Uhr im Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
10 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Die geschäftsführende Bundesinnenministerin Faeser und der Präsident des Bundeskriminalamtes Münch stellen gerade in Berlin die polizeiliche Kriminalstatistik für das vergangene Jahr vor. 2024 wurden laut Faeser 5,8 Millionen Straftaten registriert. Das waren 1,7% weniger als 2023. Dieser Rückgang sei jedoch im Wesentlichen auf die Cannabis-Legalisierung zurückzuführen, so Faeser.
Das kann uns also nicht beruhigen, denn wenn wir uns vor allen Dingen die Zahlen zur Gewaltkriminalität ansehen, stellen wir einen weiteren Anstieg um 1,5% auf ca. 217.000 Fälle im vergangenen Jahr fest. Jeden Tag verzeichnet die Polizei rund 600 Gewaltdelikte.
Die geschäftsführende Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD. Berlins regierender Bürgermeister Wegner dringt darauf, die Ringbahnbrücke der A100 so schnell wie möglich neu zu bauen. 2 Jahre wären eine gute Zeit, auch wenn das eine ziemliche Belastung bedeute, sagte der CDU-Politiker im RBB24 Inforadio. Es müssten alle Möglichkeiten genutzt werden, um Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Es solle dann möglichst rund um die Uhr gebaut werden. Wegner begrüßte, dass der Bund gestern zugesagt hat, 150 Millionen Euro für eine neue Autobahnbrücke bereitzustellen. Gestern Abend hatten unter anderem Vertreter des Senats, des Bundesverkehrsministeriums und der Autobahn GmbH über das weitere Vorgehen beraten. US-Präsident Trump will seine Zollpolitik weiter verschärfen und heute neue Zölle bekannt geben. Es wird damit gerechnet, dass die USA die Abgaben überall dort anheben werden, wo sie derzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen rechnet unter anderem mit Sonderzöllen auf die Einfuhr von Halbleitern, Pharmazeutika und Holz. Morgen treten in den USA außerdem pauschale Aufschläge auf Autoimporte in Kraft. Die IG Metall-Vorsitzende Benner sagte im RBB24 Inforadio, man sei in Deutschland stark abhängig von der Autoindustrie. Um die Auswirkungen zu begrenzen, seien Verhandlungen auf europäischer